Die Gaben Gottes sind heute Abend auch unser Thema. Gaben könnte man ja auch mit Geschenken übersetzen. Alles, was Gott schenkt, ist zugleich eine Gabe Gottes. Das natürliche Leben an und für sich ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Natürliche Begabungen sind Geschenke Gottes an den Menschen. Die Gabe des Heiligen Geistes aber ist die größte und zugleich geistliche Gabe für den Menschen. Diese wundervolle Gabe macht den Menschen zu einem Kind Gottes. Nicht durch die Wassertaufe, wie es die Kirche lehrt, sondern durch das Wunder der Wiedergeburt des Geistes Gottes, indem Jesus Christus alle Menschen, die eine wahre Buße und Bekehrung durch den Geist Gottes erleben, versiegelt. Also der Herr Jesus ist es, der uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit seinem Geist. Epheser 1, die Verse 13, da steht dieses Wunder. In ihm, das heißt in Jesus Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Oder auch im Brief an die Korinther wird uns diese Wahrheit bezeugt. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und dieser Vers widerlegt auch die Wassertaufe, wo die Kirche sagt, da wird man zu einem Kind Gottes. Denn hier steht ganz klar, dass wir durch den Geist in den Leib hineingetauft worden sind. Und das hat nichts mit der Wassertaufe zu tun. Es gibt aber neue Übersetzungen, die haben eben genau diesen Vers ein bisschen umgedreht in den neueren Übersetzungen, und so erklärt man dann, dass eben da die Wassertaufe gemeint sei. Aber das sind schlussendlich alles Übersetzungen, die eigentlich gegen das wahre Wort Gottes gerichtet sind. Denn wir haben eine Bibel, die ändert sich nicht. Das ist immer die gleiche. Und da ist eben, sind die neuen Übersetzungen oft einfach sehr schlecht übersetzt. Aber wer eine Luther 12 Übersetzung hat, kann sicher sein, dass das eine sehr genaue Übersetzung ist. Wer eine Schlachter 2000 hat, kann da auch ganz sicher sein. Und es gibt noch andere gute Übersetzungen. Wir haben heute Morgen gehört, dass die Korinthergemeinde mit etlichen Wundergaben beschenkt waren. Wie wir wissen, waren die Korinther aber auch fleischlich gesinnt. Wie ist es möglich, dass eine Gemeinde mit so vielen sichtbaren, wundervollen Gaben trotzdem so fleischlich war? Paulus musste sie in Kapitel 3 zurechtweisen vom 1. Korintherbrief. Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wir sollen uns also nicht, auch heute ist eben die Gefahr, dass wir uns da zu einer bestimmten Person rechnen oder uns dieser Person anhangen, aber das sollen wir nicht tun. Da warnt uns die Schrift davor, auch wenn es gute Verkündiger gibt, gute Evangelisten, gute Lehrer, wir sollen uns nicht an diesen Menschen schlussendlich orientieren, sondern allein am Wort Gottes, an Jesus Christus. Diese Bibelstelle, die ich gelesen habe, beweist unter anderem, dass es möglich ist, dass Kinder Gottes trotz all den Segnungen in Christus noch im Fleisch wandeln können. Zur Unehre des Herrn Jesus Christus. Wie ist das möglich, wenn doch so viele Geistesgaben bei den Korinthern vorhanden waren? Das könnten wir, wenn wir jetzt nachschlagen würden, in 1. Korinther Kapitel 12 bis 14. In diesen Kapiteln sind diese Geistesgaben beschrieben und das ist eine Fülle von Gaben und Wundergaben, die die Korinther da erhalten hatten von Gott. Aber es ist eben so, wie ich heute Morgen schon erklärt habe, all diese Gaben dienten nicht für die Vollendung der Heiligen, sondern es waren sichtbare Kraftwirkungen Gottes, also Zeichen und Wunder vorhanden, die eben die apostolische Vollmacht begleiteten und eine neue Heilszeit begleiteten, nämlich die Zeit der Gemeinde. Die wurde in dieser Zeit eingeläutet, also eine neue Heilszeit. Und das war eigentlich der Grund für die Wunder und Kraftwirkungen in der Gemeinde. Diese Gaben können aber die Heiligen, also die Gläubigen in Christo, nicht zur Vollendung bringen. Da waren nämlich schlimme Dinge in der Versammlung der Heiligen in Korinth vorhanden, die aber eben Gottes Wort uns auch nicht verschweigt. Also der Herr deckt alles auf. Und wir können das eben in der Schrift nachlesen. Und darum können wir davon lernen. Und so steht dann in 1. Korinther 5, die Verse 1 und 2, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Also diese Stelle beweist, dass da in dieser Korinthergemeinde schlimme Verfehlungen vorhanden waren und diese wurden sogar toleriert. Und das ist dann eben doppelt so schlimm für Gott, wenn man Menschen oder eben Gemeindemitglieder, die in offenen Sünden leben, wenn man die einfach weiter so behandelt, als sei alles normal und richtig. Das will Gott nicht. Und eben diese Verse beweisen, das sieht alles andere als Vollendung aus, als Vollendung der Heiligen. Es ist eher das Gegenteil. Wir haben außerdem gestern Abend von der Gemeindezucht gesprochen. Und diese Gemeindezucht wird von Paulus dann eben auch in Korinth angeordnet. In 1. Korinther 5, Vers 12 steht denn auch geschrieben, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also das ist eine ganz klare Aufforderung oder eine Bestimmung für die neutestamentliche Gemeinde. Die Menschen außerhalb der Gemeinde richtet Gott. Das heißt, sie müssen sich ja zuerst bekehren, um zur Gemeinde dazu zu gehören. Sonst verfallen sie dem ewigen Gericht. Spätestens dann werden sie von Gott gerichtet. Wenn sie aber Kinder Gottes sind und zur Gemeinde gehören, dann hat die Gemeinde den Auftrag, die Gemeindezucht auszuführen. Und diese sieht dann im praktischen Fall eben so aus, dass dieser Gläubige, der in einer offensichtlichen Sünde lebt und ermahnt wird, und wenn er nicht davon lässt, dann eben von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Dies kann zum Beispiel für 3 Monate sein. Und nach dieser Zeit kann wieder ein Gespräch stattfinden. Und wenn der Betreffende Buße getan hat, kann er von den anderen Geschwistern wieder mit Freuden aufgenommen werden. Also so kenne ich es aus den Brüdergemeinden und auch beim Missionswerk Mitternachtsruf ist mir ein Fall bekannt, wo ein Ehemann seine außereheliche Liebschaft nicht aufgeben wollte. Und der wurde eben dann von der Gemeinde ausgeschlossen. Also die Gemeindezucht ist eine biblische Vorgehensweise, die nach dem Herzen des Vaters im Himmel ist. Also wir müssen uns da ganz bewusst sein, dass man so einen Menschen nicht einfach so leichtfertig ausschließt. Das geschieht alles in der Liebe. Die Aufseher einer Gemeinde, die sollten eben wirklich mit Liebe diesen Menschen ihm zureden, ihn im Gebet begleiten, aber wenn er dann immer noch nicht von der Sünde lässt, dann muss man dann einfach so einen Menschen ausschließen, mindestens für eine bestimmte Zeit. Und danach kann man die Angelegenheit wieder neu anschauen und es ist dann wirklich herrlich, wenn dann so ein Mensch dann sich verändern lässt und er kommt wieder zurück in die Gemeinschaft. Das ist etwa das Gleiche wie mit dem verlorenen Sohn. Der kam ja auch dann wieder zum Vater, als er Buße getan hat und der Vater hat ihn mit einem freudigen und dankbaren und jubelnden Herzen empfangen. Und so wäre es dann auch mit so jemandem, der eben ausgeschlossen werden musste aufgrund der Sünde. Und der Sauerteig ist in der Bibel ja auch immer ein Bild für die Sünde. Denn nur ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das ist der Grund, warum dann eben die Gemeindezucht ausgeführt werden muss. weil sonst die ganze Gemeinde durchsäuert wird. Und das will der Herr auf keinen Fall. In 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 8, steht geschrieben: Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist das Wesen des Vaters im Himmel, Lauterkeit, Wahrheit, Heiligkeit, und so sollen auch seine Kinder sein. Wir haben heute Morgen von dem Fest der ungesäuerten Brote gehört, das als göttliche Ordnung direkt im Anschluss an das Passa gefeiert wurde. Und das Passafest symbolisiert die Befreiung aus der Knechtschaft durch das Blut des Lammes. Wir singen ja auch immer wieder, das Blut des Lammes reinigt uns. Es reinigt uns von unseren Sünden. Und damals schon hat es die Israeliten vor dem Gericht Gottes verschont. Das war ein Vorbild auf die Zeit, die dann mit der neutestamentlichen Gemeinde beginnen sollte. In 2. Mose, Kapitel 12, Vers 13 steht das geschrieben: Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Also Gott hat das Land Ägypten zum Gericht dann so bestimmt, nach der Zeit, die er bestimmt hat, und seine Kinder, die da mitten unter den Ägyptern waren, die mussten verschont werden, und das ging nur durch das Blut eines makellosen Lammes, das da geschlachtet wurde. Und darum nennt man dieses Fest eben auch das Passafest. Im Anschluss an dieses große Ereignis in der Geschichte Israels hat der Herr dann eben, wie wir vorhin gehört haben, das Fest der ungesäuerten Brote angeordnet. Und das als eine ewige Ordnung. In 2. Mose 12, die Verse 14 und 15 steht über dieses Fest: Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am 1. Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun, denn wer gesäuertes Brot isst, vom 1. Tag an bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Also auch da sehen wir die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig, und in diesem Fall eben da, wo die Heiligkeit Gottes gefeiert wurde mit diesem Passahlamm und dann mit diesem Fest der ungesäuerten Brote, Da durfte kein Sauerteig vorhanden sein, sonst machte das alles keinen Sinn. Wer dann eben in diesen heiligen Tagen gesäuertes Brot aß, das ist ein Bild für die Sünde, der sollte aus Israel ausgerottet werden. Das tat Gott aus Liebe zur Wahrheit und Heiligkeit und Gerechtigkeit, aus Liebe zu seiner Gemeinde schlussendlich. Sünde ist immer gegen diese gerichtet. Sünde ist immer gegen die Liebe, gegen die Wahrheit, gegen die Heiligkeit und gegen die Gerechtigkeit Gottes gerichtet. Und so wurden auch die fleischlichen Korinther an die Heiligkeit Gottes erinnert. In 1. Korinther 3, die Verse 16 und 17 steht geschrieben: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Dies ist eine ernste Warnung für solche Gemeindemitglieder, die in ihrem Leben leichtfertig Sünde zulassen. Und wie es bei der Einsetzung des Gedächtnismahles des Herrn heißt, die den Leib nicht unterscheiden. Und da müssen wir aber auch vorsichtig sein. Es gibt im Leben von Christen gibt es kein sündloses Leben. Das ist ja gar nicht möglich. Der David sagt schon in den Psalmen, wer kann merken, wie oft er sündigt? Das ist damit nicht gemeint. Hier in diesem Vers ist eben die leichtfertige Akzeptanz der Sünde, ohne dass es einem leid tut, ohne dass man Buße tun würde, gemeint. In 1. Korinther 11, Vers 27 bis 29, bei der Einsetzung des Mahles des Herrn, steht denn auch geschrieben: Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also das kann auch ein Grund sein, weshalb es viele Schwache und Kranke gibt. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, weil da gibt es ganz viele Gründe. Wenn jemand schwach oder krank ist oder eben dann heimgeht, das müssen wir Gott überlassen. Wir sehen auch nicht auf die anderen. Wir müssen für uns selbst schauen, was die Heiligkeit anbelangt. Das ist auch wichtig. Wenn es um Sünde geht, dann müssen wir auf uns selbst blicken und nicht auf die anderen. Gott wacht also sehr genau über seine Gemeinde. Wenn nur ein Glied seines Leibes in Sünde lebt, wird der ganze Leib angesteckt. Deshalb ist es wichtig, dass der geistliche Mensch sich immer wieder selbst prüft und ins Licht Gottes stellt. Unser Thema ist ja aber die Gaben Gottes für seine Gemeinde. Heute Morgen haben wir gesehen, dass der Herr Jesus Apostel und Propheten eingesetzt hat, als Gaben für seine Gemeinde, die zugleich die Grundlage des Hauses Gottes ist. Zur Zeit, als die neutestamentlichen Briefe geschrieben wurden, war ja der Kanon des Neuen Testamentes noch nicht abgeschlossen. Die Apostel und Propheten waren dafür zuständig, diese Briefe in der Autorität und der Unfehlbarkeit des Heiligen Geistes zu verfassen. Nach dem Abschluss des Kanons war die Schrift vollendet, also nach der Offenbarung des Johannes. Und dann waren diese Gaben, Apostel und Propheten, nicht mehr notwendig. Die Schrift spricht auch nirgends davon, dass die Ämter der Apostel fortgeführt worden seien. Das steht nirgends in der Schrift. Da könnt ihr das ganze Testament von vorne nach hinten durchlesen. Nirgends steht geschrieben, dass das Amt des Apostels weitergeführt worden wäre. Wenn es so wäre, dann hätte zumindest der Apostel Paulus oder ein anderer Apostel darüber geschrieben, wenn dieses Amt weitergegeben wäre. Und der Apostel Petrus, der nimmt auch keine übergeordnete Stellung unter den Aposteln ein, obwohl er und auch der Heidenapostel Paulus besondere Dienste hatte. Also so wie zum Beispiel die römisch-katholische Kirche sagt, dass eben der Petrus so etwas wie ein Anführer war. Und das sagt aber uns die Schrift gar nicht. Es ist im Gegenteil so, dass der Apostel Paulus hat dem Petrus sogar einmal widerstanden, weil er eben fehlbar war und mit den Juden zusammen geheuchelt hat, wie es in der Schrift steht. Da musste ihn sogar der Apostel Paulus zurechtweisen. Also es kann nicht sein, dass der Petrus da das Oberhaupt war. Und somit ist auch die Funktion des Papstes da schon einmal widerlegt. Es gibt nach der Schrift keinen Papst und schon von daher sehen wir, dass das eine Irrlehre ist, die da in der Kirche verkündigt wird. Wir lesen noch einmal Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Von Anfang an hat Jesus Christus auch Evangelisten, Hirten und Lehrer berufen, die für die Zurüstung der Heiligen nötig sind. Diese drei Klassen gibt es selbstverständlich auch heute noch. Diese Männer Gottes werden aber nicht, wie in kirchlichen Kreisen, ordiniert, noch per Gemeindeabstimmung gewählt, sondern sie werden von Gott eingesetzt. Aber wenn es auch solche Traditionen wie Ordination und Abstimmung gibt, diese werden durch nichts so schnell und überzeugend entlarvt wie dadurch, dass man die Schrift untersucht und sich ihr unterwirft. Das ist der Schlüssel zu biblischen Ordnungen, indem wir in der Schrift forschen. Und in der Schrift finden wir vollständige und klare Belehrung, die dazu führt, dass alles widerlegt wird, wodurch der Mensch erhöht und Christus erniedrigt wird. auch wenn die Menschen sich noch so eifrig bemühen, das Wort Gottes zur Unterstützung ihrer selbstsüchtigen Ziele heranzuziehen. Alle diese Irrtümer können nur bestehen, weil man das Licht der unfehlbaren Inspiration der Schrift außer Acht gelassen hat. Sobald man sich aber von der vollen Autorität der Schrift unterwirft, wird es deutlich, dass der Heilige Geist nicht um die Ehre des Menschen auf der Erde, sondern um die Verherrlichung Christi im Himmel besorgt ist. Der Leib des Christus wird also heute noch erbaut durch Evangelisten, Hirten und Lehrer, wobei die Evangelisten eher um die Bekehrung der Menschen besorgt sind, die Hirten oder die Aufseher um das praktische Leben in der Gemeinde und die Ordnung im Hause Gottes. Die Lehrer dagegen sind eher für die richtige Auslegung der Schrift zuständig. Also diese drei Gaben des Herrn für seine Gemeinde bestehen heute noch, währenddem es Apostel und Propheten nicht mehr gibt, weil, wie wir gesehen haben, die waren nötig, als die Schrift noch nicht vollständig war. Nach dem Abschluss des Kanons sind Apostel und Propheten die Grundlage geblieben, aber sie waren nicht mehr nötig, denn wir haben ja die Bibel, das ganze Wort Gottes. Sind wir dem Herrn doch dankbar, dass er all diese Gaben aufgrund seiner liebevollen Fürsorge für seine Gemeinde geschaffen hat. Denn wo wären wir heute, jedes einzelne von uns, wenn es diese Gaben nicht gäbe, wenn der Herr solche Menschen uns nicht geschenkt hätte? Wenn wir eine dieser Gaben noch nicht in der Gemeinde haben, dann dürfen wir auch dafür beten. Und ich kann euch versichern, der Herr erhört ein ernstes Gebet. Umso mehr, wenn es um seine bluterkaufte Gemeinde geht, von der er ja will, dass sie gemäß Vers 13 alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und mehr noch, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, oder anders übersetzt, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle des Christus. Ich kann aus diesen Versen hier nur voller Staunen bekennen, es ist demnach der Wille des Sohnes Gottes, dass seine Kinder ihm ganz ähnlich werden. Zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle des Christus, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist der Wunsch des Vaters für seine Kinder. Und das wünsche ich auch für dich und für mich, dass wir durch den Glauben an den Sohn Gottes, durch sein Wort mittels des Heiligen Geistes in seine Lammesnatur verwandelt werden. Denn so können wir neben all der Mühsal und Trübsal des irdischen Lebens auf der anderen Seite auch die großen Freuden der Gnade Gottes genießen, wie es eben auch Paulus oder zum Beispiel Johannes genießen durfte, den Jünger, den Jesus lieb hatte.